Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und heute werden wir uns gemeinsam auf Zeitreise begeben, und zwar an den Hof von Kaiser Konstantin. Mein Gast und damit sozusagen unser Reiseleiter ist Dr. Michael Busser. Er hat in Würzburg auf Lehramt Latein und katholische Religionslehre studiert und später noch einen Master in Theologie gemacht. Promoviert hat er zunächst bei Professor Franz Dünzel und dann später bei Notger Baumann, der an unserer Fakultät Professor für alte Kirchengeschichte ist. Seine Dissertation trägt den Titel »Christliches Framing in einer römischen Welt« und er hat sich dort vor allem mit Lactanz beschäftigt, einem christlichen Schriftsteller, der zum nahen Umfeld Konstantins gehörte. Gemeinsam mit Dr. Busser werden wir einen genaueren Blick auf das Leben Konstantins und auf sein Umfeld werfen. Warum genau wandte er sich dem Christentum zu? Und welche Folgen hatte das für das spätere Christentum? Ich bin schon sehr gespannt und sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Michael Busser.
Auch von meiner Seite ein großes und lautes Hallo.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit Kaiser Konstantin. Den kennen vermutlich die meisten wegen des Begriffs der konstantinischen Wende und vielleicht auch wegen des Konzils von Nicea, das dieses Jahr sein 1700-jähriges Jubiläum feiert, also schon relativ lange her. Aber wer war eigentlich Kaiser Konstantin?
Ja, eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir denn hier so? Also ein paar Wochen kann ich jetzt auch sprechen. Machen wir es kurz. Es war eine Person, über die heute, 1700 Jahre später, auch noch ganz, ganz viel geschrieben wird, der eine gewaltige Faszination ausübt. Ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten oder Persönlichkeiten aus der Antike, aus der beginnenden Spätantike. Und es ist eine Person, die die Geschichte, ich möchte eigentlich schon sagen, die Weltgeschichte ganz stark beeinflusst hat. Und wer war er? Wir werfen einen kurzen Blick in die Forschungsliteratur und schon findet sich da was ganz, ganz Verschiedenes. Auf der einen Seite wird er beschrieben als mörderischer Egoist, ein Zyniker der Macht. Es ist entwertigt aus dem Jahr so 1900 rum. Andere schreiben eher, es war ein genialer Herrscher, es war der erste christliche Kaiser. Also die Spannbreite ist enorm. Und da fragt man sich, wie geht das? Ganz einfach, wie so oft, wenn wir in die alte Geschichte schauen, die Quellenlage ist ein bisschen schwierig. Aber ich will so zumindest das Ungefähre zu Kaiser Konstantin mal zusammenfassen, was wir wirklich wissen. Wann er genau geboren ist, wissen wir natürlich nicht, wie so häufig. Der Beginn ist nicht so wichtig, ganz, ganz oft. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, sagen wir mal 280 nach Christus ist er ungefähr geboren. Das Todesdatum wissen wir ganz sicher, 337. Und dieser Konstantin kam als Usurpator, also jemand, der widerrechtlich den Thron bestiegen hat, an die Macht. Auch ein interessanter Fakt, wie ich finde. Aber nehmen wir vielleicht mal oder machen wir einen Schritt zurück. Ganz generell ist er in der Zeit zwischen Krise und Stabilisierung des Römischen Reiches an die Macht gekommen und hat auch in dieser Zeit gelebt. Denn das dritte Jahrhundert war schon geprägt von vielen Soldatenkaisern, also Kaiser, die von ihren Heeren eigentlich ausgerufen worden sind. Und er hat auch noch in der Zeit gelebt oder in der Zeit das Ruder übernommen, als Einfälle an den Grenzen Roms, also des Römischen Reiches, ganz normal waren. Ja, also in dem germanischen Gebiet, da ging es ab. Im Osten, da ging es auch ganz schön zur Sache. Die Kaiser waren da sehr, sehr stark gebunden. Und auch die wirtschaftliche Lage war nicht gut. Im Jahr 284, also als Konstantin noch ein Kind war, kam der Diokletian an die Macht, auch ein Kaiser. Und er konnte das Römische Reich nach bestimmt 100 Jahren der Unsicherheit wieder ein bisschen stabilisieren und hat da ein gewisses, ja, die Tetrarchie, man kann schon sagen, erfunden oder eingesetzt, also eine Vier-Mann-Herrschaft, zwei im Osten, zwei im Westen, also auf verschiedene Schultern getragen, das macht das Ganze ein bisschen leichter und all das hat geholfen, es wieder ein bisschen zu konsolidieren. Es waren immer zwei Oberkaiser und zwei Unterkaiser an der Macht, jeweils einer im Westen, einer im Osten, wie ich gesagt habe. Und es war auch nicht mehr vererbbar. Also das sollte alles ein bisschen dazu beitragen, das zu stabilisieren. 305 hat Diokletian dann auch schon wieder abgedankt, also nur so 20 Jahre später. Und die Unterkaiser wurden dann automatisch zu den Chefs, ja, also jeweils im Osten und Westen. Und einer dieser Chefs war dann auch der Constantius Chlorus. Und man kann es vielleicht schon erahnen, Constantius, das war dann der Vater von Konstantin. Kommen wir zurück zu Konstantin. Die Jugend verbrachte Konstantin im Osten des Reiches, ja, im Nikomedien am Kaiserhof Diokletians. Also er war als kleiner Junge schon am Kaiserhof unterwegs, aber nicht von seinem Vater, sondern bei Diokletian. Auch das sollte wieder ein bisschen so unterstützen, dass das Ganze ein bisschen sicherer gemacht wird. Weil wenn man so den eigenen Sohn als Unterpfand dem Kollegen gibt, das heißt ja was. Und wenn da was nicht so läuft, was wie man es möchte, hätte ja Diokletian sagen können, ah, lieber Constantius, ich habe da deinen Sohn am Hof, ne? Ist klar. Dort hat Konstantin auch den Ausbruch der Christenverfolgung wahrgenommen und erlebt. Das darf man nie vergessen, kurz bevor Konstantin die Alleinherrschaft dann später hatte, waren Christenverfolgungen noch das Normale, in Anführungszeichen. Die Christen hatten einen schweren Stand. Also das immer mal im Hinterkopf behalten, ist wichtig. Im Jahr 305, als Diokletian auch abgedankt hat, ist dann Konstantin zurück zu seinem Vater nach Britannien. Also der war dann schon im äußersten Westen des Reiches. Und sein Vater war oder lag nämlich im Sterben. Und 306, als sein Vater Constantius Chlorus auch verstarb, ist Konstantin dann auch zum Kaiser, zum Augustus, wie man das früher nannte, ausgerufen worden. Und dann sind wir auf einmal schon wieder mitten in so einer Zeit der ganzen Destabilisierung. Also die Tetrarchie hat auch nur 20 Jahre überlebt, so wie man es, wenn man so möchte. Und dann ging das Ganze von vorne los. Natürlich, wenn Konstantin sich da als Augustus ausrufen lässt, hat der andere Augustus natürlich da was dagegen im Westen und im Osten dann dasselbe. Und dann ging es schon wieder los mit den Bürgerkriegen. Und alles war wieder sehr labil, ja. Aber er hat es dann geschafft, spätestens 324 zur Alleinherrschaft aufzusteigen. Aber das ist erst der zweite Schritt, der ganz wichtige Schritt, der allererste Schritt, den man wahrscheinlich mit Konstantin auch als Laie oder nicht so als Experte in Verbindung setzt, ist das Jahr 312. Ja. Und 312 stand er in der Milvischen Brücke an der ganz wichtigen Schlacht am Vorabend gegen Maxentius, das war sein Kontrahent im Westen. Und wenn er diese Schlacht gewinnt, ist er der Alleinherrscher, zumindest mal im Westen. Und das hat er dann auch getan. Wie er das geschafft hat, da haben wir zwei Quellen. Das ist diese ganz berühmte Kreuzesvision. Wer schon mal im Rom war, in den Vatikanischen Museen, da ist ja auch ein wunderbares Fresko an der Wand, wieder ein Zeichen im Himmel steht, das natürlich dann das Kreuzzeichen war. So zumindest Euseb. Bei Laktanz könnte man noch ein anderes Zeichen rein interpretieren, aber man geht auch davon aus, irgendwie ein christliches Zeichen. Und er hat es geschafft. Er wurde Sieger, ist Sieger geworden, hat am Vorabend dann angeblich laut Euseb auch die ganzen Kreuze noch auf die Schilde der Soldaten anbringen lassen und unter dem christlichen Gott als ja, Schlachtengott, so kann man das schon sagen, hat er die Schlacht gewonnen und seitdem hat er das Christentum oder vielleicht besser gesagt den christlichen Gott gefördert, stückweise. Also es war nicht, Sie haben von der Wende gesprochen, man darf sich das nicht so vorstellen, als ob es da um 180 alles auf einmal dreht. Es hat sich weiterentwickelt, es hat sich verschärft. Konstantin war da so ein Katalysator eigentlich der Entwicklung, dass das Christentum von nun an immer stärker gefördert wurde. Und das ist, war eine Entwicklung, die hat Konstantin bewusst gemacht, hat aber auch schon davor angefangen. Deswegen sage ich ja auch Entwicklung. Ja, 310, also zwei Jahre vor der Schlacht, hat er sich eigentlich schon unter den Sol Invictus, also die unbesiegbare oder der unbesiegte Sonnengott gestellt und hat da auch einem Trend angehangen, der ganz normal war zu der Zeit in der Spätantike, des Henotheismus. Also die Konzentration auf einen Gott, ohne die Existenz anderer Götter zu leugnen. Ja, er hat aber vor allem einen Gott dann, ja, angebetet oder anbeten lassen. Denn, und auch das ist wichtig fürs Verständnis, und es ist ja heute überhaupt nicht mehr so, und es unterscheidet sich eklatant, eine Herrschaft muss religiös legitimiert sein. Denn Politik in der Antike ist automatisch immer das Gleiche wie auch Religionspolitik. Und der erste Schritt war, Konstantin löst sich von Mars, den man davor angehängt hat, zu Sola Invictus, und ist dann immer mehr zum christlichen Gott, wenn man das mal ganz, ganz vereinfacht darstellt, gefolgt, ohne aber die nicht-christlichen Götter jetzt auszuschließen. Er hat versucht, es miteinander zu verbinden mit einem stärkeren Fokus auf den christlichen Gott als Schlachtengott, so als Dankbarkeit dafür, dass er Maxentius an der Milvischen Brücke geschlagen hat, denn die Vorzeichen waren eigentlich schlecht. Er war numerisch in der Unterzahl und hat eigentlich nur dank eines taktischen Fehlers des Maxentius gewonnen. Denn Maxentius ist hinausgezogen aus der gut gesicherten Stadt Rom und wir kennen das Schicksal alle wahrscheinlich, ist in den Tiber gestürzt dann. Also strategischer Fehler, vielleicht durch das Eingreifen des christlichen Gottes. So haben es zumindest die christlichen Quellen überliefert und das ist ja klar. Und das darf man auch wieder nicht vergessen. Vieles, was wir wissen, sind halt christliche Quellen und die versuchen natürlich durchaus so zu schreiben, dass es positiv dem Christentum beigetragen werden kann, was auch klar ist. Denn Geschichtsschreibung damals war oftmals auch Geschichtenschreibung, also nicht objektiv, sondern immer mit einer Botschaft. Man möchte was moralisieren, pädagogisieren und man hat immer eine Tendenz. Das macht es natürlich dann auch immer schwer, auf Ihre Frage zurückzugehen, wer war Konstantin? Also es ist schon ambivalent. Festzuhalten bleibt aber, der christliche Gott wird als Schlachtengott immer mehr in den Fokus gerückt in der Religionspolitik Konstantins, ohne aber zu sagen, nur noch der. Denn wir finden immer noch die ganzen, ich nenne es mal Containerbegriffe, Deus, Gott, Divinitas, Göttlichkeit, ohne irgendwie christlich noch dazu. Für die, die sich vielleicht ganz gut auskennen in Rom, wenn wir den Konstantinsbogen anschauen, der ja vom Senat gestiftet wurde zum Sieg über Maxentius, da steht nur einfach die Divinitas dran oder Mens, also dieser Geist dieser Göttlichkeit. Es bleibt ambivalent, je nachdem, was für ein Publikum man vor sich hat. Also wenn Konstantin was an die Christen schreibt, ist es halt eher der Summus Deus, der höchste Gott. Für die Christen ist es klar, ja klar, er meint unseren christlichen Gott, ohne dass er es aussprechen muss. Der Summus ist ja der höchste. Aber auch Nicht-Christen können jetzt mit Summus Deus schon auch mitgehen. Ja, es ist halt der höchste Gott, Jupiter zum Beispiel. Also da sehen wir schon, es ist alles, ich nenne es mal ambivalent. Aber was neu ist, Konstantin zieht den Christengott mit ins Kalkül und setzt auch auf dessen Hilfe.
Also ich glaube, da haben wir jetzt schon sehr viele spannende Aspekte drin gesteckt. Ich glaube, auch dieser Gedanke vom christlichen Gott quasi als Schlachtengott kommt wahrscheinlich heute vielen etwas merkwürdig oder etwas gewöhnungsbedürftig vor. Ja. Genauso wie diese Idee, dass man eben nicht direkt von den alten antiken Göttern zu einem christlichen Monotheismus übergeht, von einem Tag auf den anderen. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, natürlich sehr logisch, aber kommt uns heute eben auch, glaube ich, mit dem Christentum, was wir kennen, erstmal etwas fremd vor. Genau, meine nächste Frage wäre, also Kaiser Konstantin ist jetzt Kaiser und Sie hatten ja schon erwähnt, dass er sich dann auch immer je nachdem, an welche Gruppe er sich wendet, anders ausdrückt und anders auf Gott bezieht. Wie kann man sich denn das Umfeld von Kaiser Konstantin vorstellen und wie war das zusammengesetzt, auch aus christlichen und nicht-christlichen Menschen?
Das ist eine gute Frage. Aber ich nehme jetzt mal meine Aufgabe als Reiseleiter wahr und versuche mal zumindest nahe zu kommen. Eventuell, wieder sicher können wir es nicht wissen. Aber an sich dürfte es nicht wesentlich anders gewesen sein wie bei seinen Vorgängern. Wenn er mal länger am Kaiserhof war, dann würde er da viel Lob erhalten haben. Da würde er viel Briefe schreiben lassen, aufsetzen lassen, sich mit Beratern beraten haben. Ist ja ganz klar. Jeder Kaiser braucht ein Beratergremium. Was interessant ist, bei Konstantin, er hatte ja mehrere Kaiserresidenzen. Also Trier ist eine ganz, ganz wichtige Stadt in der Anfangszeit Konstantins. Auch ein Besuch wert. Man findet da sehr, sehr viel bis heute. Bis ganz zum Ende seiner Regierungszeit dann Konstantinopel, die Stadt Konstantins. Also er hat auch da den Trend eigentlich oder ist dem Trend gefolgt. Er hatte eine eigene Residenz, wie die Kaiser in dieser spätantiken Zeit häufig in der eigentlichen Zeit Konstantins. Diokletian hatte eine eigene Stadt, genauso wie Galerius oder auch Maxentius in Rom. Ja. Er hat Trier erstmal die Treue geschworen, also ganz nach seinem Vater. Aber genau beim Beratergremium würde ich einen Unterschied ansetzen. Und das wird dann noch wichtig. Euseb schreibt so bei dieser Kreuzesvision von Beratern, die ihm dieses Zeichen im Himmel erklärt haben. Macht Sinn, denn wenn ein Nichtchrist irgendwie ein Kreuz im Himmel sieht, was zu der Zeit ja eigentlich häufig auch als Hinrichtungsmittel im Römischen Reich verwendet wurde, kann man sich ja mal Gedanken machen, ich glaube, ich verliere. Oder wie muss ich das jetzt vorstellen? Nein, laut Euseb, die Berater kamen, natürlich christliche Berater, und haben ihm erklärt, dass dieses Kreuz das Zeichen des christlichen Gottes ist. Und das ja ein positives Zeichen ist, wenn es durch die Sonne scheint. Auch interessant, manchmal ist es am Vorabend, manchmal ist es mit der Sonne verbunden. Also da gibt es auch leichte Unterschiede. Aber es ist ein christliches Zeichen. Und es muss das christliche Gott sein. Also hier müssen, wenn wir Euseb Glauben schenken, irgendwie christliche Berater schon 312 auf der Reise gewesen sein. Aber natürlich mit einem großen K-Wert. Wir müssen Euseb hier glauben. Ob wir das dürfen, ist die Frage. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir machen die Reise jetzt mit Euseb auch. Glauben wir ihm, wir wissen, okay, christliche Berater, das ist interessant, das ist was Neues. Davor darf man nur davon ausgegangen sein, ganz normal Pagan, also Pagan im Sinne von Nicht-Christen gebraucht, in dem Beratergremium jetzt irgendwie Christen. Und dann fragt man sich doch, interessant, kennen wir die? Wer könnte es sein? Und es gibt da hier und da auch natürlich von Konstantin nicht nur Geschriebenes, sondern auch schon Dokumentation im Fernsehen. Da findet man dann auch immer ganz Unterschiedliches. Also Lokalkolorit, Bischöfe zu Köln beispielsweise. Oder waren es irgendwelche anderen ganz großen Bischöfe, die Konstantin vielleicht auf anderen Reisen kennengelernt haben könnte? Oder waren es ganz, ganz andere Leute? Da gibt es so ein paar Theorien. Auf jeden Fall, er hatte die, weil er dann auch ab 312 viele christliche Entscheidungen zu fällen hatte. Also spätestens ab 312 muss er welche gehabt haben, weil da ganz wichtige Entscheidungen angestanden sind, vor allem ab 324, wo er die Alleinherrschaft hatte und das Christentum zu einer durchaus großen, in Anführungszeichen, Größe, zumindest zu einer wahrnehmbaren Größe im Reich wurde. Und dadurch, dass er die ja gefördert hat, auch immer stärker zu so einer Größe anwuchs. Er hat das Christentum stark gefördert. Ja? 313, also schon ein Jahr später, hat er in der sogenannten Mailänder Vereinbarung mit Licinius, das war sein Verbündeter damals noch, der im Osten versucht hat, an die Alleinherrschaft zu kommen, das auch geschafft hatte. In dieser Mailänder Vereinbarung hat er eine freie Religionsausübung beschlossen. Und das wirklich Neue war, dass auch die Christen explizit genannt worden sind und die Änderungen vor allem für die Christen relevant waren. Sie durften jetzt endlich ihr Christentum ausüben. Man hat das früher immer mit dem Begriff der Religio Licita, also der erlaubten Religion, umschrieben. Ab 313 war Christentum erlaubt. zumindest im Westreich. Es war fürs ganze Reich zwar vereinbart worden, aber es hängt natürlich dann auch immer an den Kaisern erstmal ab, ist klar. Und Licinius, der sich immer stärker im weiteren Verlauf als Gegner Konstantins dann etablieren wollte und musste, hat das auch religionspolitisch gemacht. Natürlich, weil ja Politik immer Religionspolitik ist und ist immer stärker gegen das Christentum vorgegangen. Und Konstantin hat es immer stärker gefördert. Also auch an der Front haben die sich als so, ja, als Identity-Marker unterschieden. Und auch Kirchenbauten sind ja ab 313, 312 immer stärker gebaut worden. Und auch da muss es irgendwie Leute im Umfeld gegeben haben, die ihn da beraten haben. Kommen wir vielleicht noch zu einem Crime-Faktor. Das ist ja auch immer wichtig. Und auch das darf man nicht vergessen, wenn wir von Konstantin immer sprechen. Man hat da oftmals so ein verklärtes Bild. Aber wieder an den Anfang zurück. Unser Konstantin war halt auch ein Zyniker und ein Machtmensch. Und das sieht man auch im Umfeld des Hofes. Und auch die eigene Familie war da nicht gefeit vor. Denn so ganz ungefährlich war die Nähe eben nicht. Ja. Während der Reise nach Rom 326, das war dann die 20-Jahres-Feier eigentlich, hat er seinen Sohn Crispus verhaften lassen und hinrichten lassen, den eigenen Sohn. Und auch die Frau, die Fausta, die ist irgendwie komischerweise im Bad erstickt worden oder umgekommen, ich nenne es mal so, dahinter war ein Befehl Konstantins gestanden. Warum, man weiß es nicht ganz genau, ist jetzt hier auch nicht so relevant, aber auch das ist Konstantin und auch das ist das Umfeld am Hof. Also so ganz ungefährlich ist es nicht, aber auch da unterscheidet er sich eigentlich nicht so sehr von seinen Vorgängern. Denn man musste die Macht sichern und da sind halt manchmal auch unpopuläre Entscheidungen mit dabei. Man kann davon ausgehen, dass Crispus einfach Ambitionen hatte und Konstantin noch nicht daran gedacht hat, abzudanken. Vielleicht war das so etwas. Und auch die Haltung typisch Kaiser eigentlich und nicht so sehr Christ aus unserem heutigen Verständnis. Denn in dieser 20-Jahres-Feier war der Empfang in Rom ein bisschen kalt. Und das hat ihm nicht so gefallen. Und da hat er den Schluss spätestens da gefasst, eine eigene Stadt zu gründen, aus eigentlich gekränktem Ego. Also er hatte wahrscheinlich ein sehr großes Ego und nämlich schon 4 Jahre später ist Konstantinopel eingeweiht worden mit einer Feier, die er ganz toll fand. Und seitdem war auch eher Konstantinopel im Fokus von Konstantin und nicht mehr Rom. Also man musste ihm schon auch gefallen. Aber da unterscheidet er sich eigentlich nicht so sehr. Also auch hier ambivalent.
Und das mit der Gefahr und dem Gefallen, galt das dann vielleicht auch in besonderem Maße für die Christen in seinem Umfeld? Also dass die, weil das ja was Neues war, sich dann besonders bemühen mussten oder auch Angst hatten, dass er seine Meinung vielleicht doch noch irgendwann ändert?
Auf jeden Fall. Und das Bemühen ist auch ganz ersichtlich, wenn wir die ganzen Quellen mal lesen. Denn von Mord und Totschlag ist da nichts zu lesen. In ganz, ganz vielen Lobreden wird er wird übnatürlich, ne? Also man darf es nicht vergessen, das Christentum hat jetzt eine Chance. Der christliche Gott als Schlachtengott kommt in den Fokus an einen Kaiser, an die höchste Stelle. Und diese Chance muss genutzt werden. Und Konstantin wird sozusagen schon fast als zweiter Christus gelobt. Und die Trinitätstheologie, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird dann fast schon auf Konstantin umgemünzt, analogisiert und gesagt, wir haben Gott im Himmel, Konstantin auf der Erde als zweiter Christus, der jetzt die Botschaft weiterträgt. So ganz sehr stark vereinfacht, aber so kommt's durch bei Euseb. Er versucht es als eine Art zweiten Jesus, also als zweiter Christus, wenn man so möchte, zu analogisieren. Und das ist ja der Wahnsinn. Und aus unserer heutigen Sicht wirklich wahnsinnig. Es wurde versucht, da parallel zu argumentieren und das Christentum auch zu etablieren. Und zwar so, dass es natürlich dem Konstantin gefällt, dass es Sinn macht. Und es gibt dann noch andere Schriftsteller, die es auch versucht haben, mit paganen Kategorien da das zu verbinden und zu zeigen, das Christentum ist gar nicht so verschieden, aber in einer großen Sache unterscheidet sich, das Christentum ist die wahre Religion, also die wahre Weisheit, je nachdem, wie man es beschreibt, und das Nicht-Christliche irrt. Und das sieht man dann an Konstantin, der ja gewonnen hat und das, den Bürgerkrieg eigentlich beendet hat. Also quasi eine Pax Romana wieder, wie Augustus damals 300 Jahre zuvor das geschafft hat, Frieden zu bringen. Und auch da wurde überschwänglich gelobt. Und jetzt halt aus christlicher Seite in diese christliche Kerbe reingeschlagen und natürlich immer darauf geachtet, Konstantin zu gefallen. Auf jeden Fall.
Und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden, also Sie hatten ja auch schon Berater von Konstantin angesprochen und jetzt eben auch Schriftsteller. Wie hat diese Einflussnahme oder die Art, wie das Christentum diese Chance genutzt hat, wie hat das genau funktioniert?
Gute Frage. Was festgehalten werden sollte, ist, dass es zumindest mal nicht im luftleeren Raum passieren konnte. Einfaches Beispiel. Peter steht am Morgen auf, geht an den Frühstückstisch und hat schon schlecht geschlafen, hat Magenschmerzen, wenn er an die Schule denkt. Denn es geht in die Schule. Und wir kennen das alle. Die Schüler wieder und es wird, er hat einen schweren Stand. Aber gut, er drückt sich ein Frühstück rein und geht dann halt in die Schule. Er schafft den Tag dann schon. So, wer ist Peter? Viele werden jetzt denken, Peter ist ein Schüler. Nein, ist es nicht. Der, der Angst vor der Schule hat, ist ein Lehrer. Aber wir haben automatisch gerade die meisten, nehme ich an Schüler gedacht. Peter ist der Schüler. Und das ist was ganz zutiefst Menschliches. Wenn wir an Dinge, wenn wir Dinge hören, rufen wir immer Schemata ab in unseren Köpfen. Und hier haben wir einfach das Schema A, Schulangstschüler, abgerufen. Wenn wir Begriffe hören, wie zum Beispiel Wende, weil wir es von vorher von der konstantinischen Wende hatten, dann denken wir an Wende, 180 Grad, dreht sich plötzlich irgendwas. Und da sieht man schon, wie ungefähr der Mensch funktioniert. Und das ist nichts anderes als Rhetorik in der antiken Tradition. Und so hat es funktioniert, Einflussnahme. Und es ist wichtig, in solchen Kategorien, in Schemata zu argumentieren, die Leute, die man erreichen will, auch verstehen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte Einfluss genommen haben? Da haben wir ein paar Beispiele. Ich mache es ein bisschen kürzer. Eine berühmte Person ist die Helena. Das ist die Mutter Konstantins. Wir kennen die Helena oder der eine oder die andere kennst du vielleicht von der Reise nach Jerusalem und das Auffinden des Kreuzes. Ne? Also diese Legende, da macht man Helena zu einer Überchristin und wahrscheinlich dadurch auch mal der Gedanke, vielleicht hat der Helena den Sohnemann so erzogen, dass er zum Christ wurde und das vielleicht zumindest kennengelernt hat. Wenn wir jetzt wieder bei Euseb gucken, ist es aber genau andersrum. Also Konstantin habe die Mutter zum Christentum konvertiert. Also schwierig. Ein anderes Indiz auch in der Familie ist die Anastasia, ist eine Halbschwester. Und diese Anastasia ist interessant, weil der Name ist komisch. Ja, ist ja Anastasis, ist die Auferstehung und im römischen Umfeld eher ungebräuchlich. Und man findet den Namen eher im christlichen oder jüdischen Milieu zu der Zeit. Wissen nicht viel von der Anastasia, hat irgendeinen reichen Römer geheiratet. Ja, dieser reiche Römer war so angesehen, dass er zum Unterkaiser ernannt werden sollte, aber mein Gott, er war wieder mal in einer Verschwörung unterwegs und Konstantin hat auch ihn umbringen lassen, aber zu seiner Halbschwester blieb er in gutem Einvernehmen. Hat er auch die Thermen der Anastasia in Konstantinopel bauen lassen. Und jetzt ist die Frage, war sie vielleicht schon vor Konstantin der Christin? Und ist aber schwierig zu sagen, vielleicht hat sie diesen Namen auch mit der Taufe bekommen. Ist es jetzt davor oder danach, vor oder nach Konstantin? Man weiß es nicht. Klammer auf, wann überhaupt Konstantin als Christ zählen kann, ist auch fraglich. Klammer zu. Also das wäre auch so jemand. andere Möglichkeit wäre, ich habe es zu Beginn erwähnt, Konstantin war ja in Nikomedien in seiner Jugend, hat da den Ausbruch der Christenverfolgungen erlebt und hat da auch die sogenannten Märtyrer erleben können, also Leute, die für ihren Glauben eingestanden sind, nicht davon abgefallen sind und deswegen umgebracht wurden von der römischen Obrigkeit. Und auch das hat Eindruck gemacht. Und das wissen wir auch, es schreibt er öfter mal, dass Märtyrer ja eigentlich ein Zeichen der Unbesiegbarkeit sind. Ja, und das ist natürlich für so einen Machtmenschen wie Konstantin was Besonderes. Und das findet er natürlich toll. Also auch das könnte vielleicht so eine Art Anschauungsunterricht gewesen sein. Eine andere Persönlichkeit, eine ganz wichtige, 1700 Jahre in Nicäa haben wir dieses Jahr, ist Ossius von Cordoba, der auch auf Nicäa war, seit ungefähr 300 Bischof gewesen in Spanien, hat sich auch als Konfessor bewährt, also jemand, der seinen Glauben nicht abgesagt hat in der Verfolgung und gesagt hat, nein, ich bin Christ, ihr könnt mir alles androhen, ich falle nicht davon ab. Und wir wissen, Konstantin ist 309 nach Spanien gekommen, vielleicht hat er ihn da kennengelernt, dann wäre es ein ganz früher Einfluss und Ossius hätte eigentlich weltgeschichtliche Bedeutung verdient. Wir kennen ihn heute vor allem davon, dass er durchaus von Konstantin als Vermittler eingesetzt wurde. Aber ob und wann, also ob er schon 309 bei Konstantin war, wissen wir einfach nicht. Wir wissen aber, er hat Konstantin begleitet aufs Konzil von Nicäa. Also da hat er eine Rolle gespielt. Nur wieder die Frage, wann, das wissen wir halt nicht. Eine letzte Persönlichkeit, die ich jetzt noch erwähnen möchte, wäre Lactanz. Der Lactanz, der war auch in Nikomedien, so wie Konstantin. Und der wurde dann, nachdem Konstantin nach Trier aufgebrochen ist, berufen nach Trier zum Prinzenerzieher des Christus. Und da wissen wir ganz sicher, die kannten sich. Konstantin muss Lactanz geschätzt haben, sonst würde man den ja nicht ernennen zum Prinzenerzieher. Ne? Ist ja eine wichtige Stelle. Und ja, vielleicht zu Lactanz kommen wir ja wahrscheinlich noch näher.
Genau, das war es. Sollte nämlich auch meine nächste Frage sein, weil Sie sich ja ganz besonders mit Lactanz beschäftigt haben. Und können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen, wer er war und warum? Also es wurde ja gerade schon erwähnt, er war der Erzieher des Sohns von Konstantin. Also da scheint ja eine engere Beziehung gewesen zu sein. Können Sie da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
Sehr gern. Wenn man jetzt den Namen mal hört, Lactanz, eher ja, noch nicht so bedeutend vielleicht, aber es wird zurzeit. Wenn man den Namen hört, denkt man vielleicht erstmal an Milch, Laktat oder wie auch immer. Und da ist man gar nicht mal so ganz falsch. Lactanz heißt, also eigentlich möchte ich mal sagen, Lactanz ist ein Beiname, Lucius Caecilius Firmianus, der auch Lactantius genannt wird. Und dieser Name, das ist dann der, unter den er jetzt eigentlich bekannt ist, war ein christlicher Schriftsteller und Rhetorikprofessor der Spätantike. Interessant ist, dass er nicht immer Christ war, sondern erst zum Christentum konvertiert ist und hier auch eine spannende Parallele zu Konstantin hat. Er hat auch gelebt, ist ungefähr so 25 Jahre älter als Konstantin, also gelebt 250 bis ungefähr 325 und gilt schon als ganz bedeutender, also vielleicht sogar einer der bedeutendsten christlichen Autoren der frühen Kirche in der Spätantike, und zwar in lateinischer Sprache, und ist eine ganz wichtige Quelle für das Leben Konstantins. Zur Biografie habe ich es gerade schon gesagt. Nicht Christ zum Christentum, kommt eigentlich aus Nordafrika. Da wird er wahrscheinlich auch mit dem Christentum schon in Verbindung gekommen sein und in Kontakt. War ja eine Hochburg des Christentums in Nordafrika, wurde da auch zum Rhetor ausgebildet, von Diokletian dann als Professor berufen nach Nikomedien, dort die Verfolgung beigewohnt, hat dann da auch, ist dann zurückgetreten, anscheinend, weil es einfach zu wenige Schüler gab auch. Auch das spielte eine Rolle. Und ab 312 wahrscheinlich dann in Trier Prinzenerzieher und Schriftsteller weiterhin und dann wirklich christlicher Schriftsteller, ganz offen. Interessant ist, dass viele seiner Werke ja so beide Elemente haben, nicht christliches wie christliches, und das macht ihn ganz, ganz spannend. Wird häufig als christlicher Cicero betitelt, weil er sprachlich so elegant war wie Cicero auch. aus christlicher Sicht lange in Schattendasein geführt, weil seine Dogmatik einfach nicht einwandfrei war. Und also unter anderem, weil er sagt, dass auch das Böse von Gott geschaffen ist. Und das war heretisch und deswegen wurde da er auch verurteilt. Aber trotz allem, weil was ist schon Dogmatik? Er lebte in einer Zeit, wo noch sehr viel im Fluss war und um sehr viel gestritten wurde, was ja auch in Nicäa dann sich gezeigt hat. Aber er hat halt aus christlicher Sicht nicht die Theologie, die tragfähig war. Aber er hat eine ganz wichtige Theologie dennoch verfolgt und gehabt, weil er eine christliche Theologie aus römischer Sicht eigentlich hatte. Und das machte das anschlussfähig an das Nicht-Christliche, an das Römische, vielleicht ja sogar an das Konstantinische Denken. Das ist genau das, was ich zu Beginn mit unserem Peter hatte. Wenn jemand Vater hört oder den Hausherrn hört in der Antike, denkt man sofort an den Pater Familias, der bestrafen darf, der das Sagen hat. Und zum Beispiel in so einer Kategorie hat auch Lactans Gott gefasst. Und dann wird dieser christliche Gott auf einmal, rückt viel näher an die Denkmuster der römischen, nicht-christlichen Umwelt. Und das macht den so ganz, ganz spannend als Person.
Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, weil prinzipiell kennt man das ja auch heute noch, gerade auch in Bereichen wie Wissenschaftskommunikation oder Glaubenskommunikation, wie weit kann man gehen, um Dinge anschlussfähig zu machen, ohne dabei die eigenen Prinzipien zu verändern oder irgendwie zu verwässern. Insofern ist das ja eigentlich auch eine sehr moderne Problematik und das ist wirklich sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Genau, ich glaube, jetzt begeben wir uns auch schon langsam quasi zur letzten Station der Reise, nämlich welche Folgen genau hatte denn diese, auch wenn wir es nicht als Wende bezeichnen, aber diese Veränderung während Konstantins Kaiserzeit und wie wirkt sich das auch heute noch auf unseren Glauben aus?
Ja, liebe Reiseteilnehmer und Teilnehmerinnen, die Folgen, da müssten wir nicht mal in die Antike zurückgehen, die haben wir bis heute. Und wahrscheinlich eine, die jeder in Deutschland und jede gut findet, der Sonntag. Der arbeitsfreie Tag kommt genau durch diese sogenannte konstantinische Wende. Ich glaube, das ist was, hat man oftmals gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber Konstantin hat es eingeführt als arbeitsfreien Tag, damit man Gott huldigen kann. Oder wie es Konstantin sagen würde, Sumus Deus huldigen kann. Und wenn wir so sprechen, hat jeder was davon. Und so ist es heute auch noch. Ja, die einen gehen in den Gottesdienst, die anderen möchten vielleicht eher so einen Familientag draus machen. Der Gedanke dahinter ist der gleiche wie auch schon in der Antike. Wobei er da natürlich viel, ich nenne es mal göttlicher war. Ne? Also da war es schon dafür da, um Gott zu huldigen. Welchen Gott dann auch immer. Aber die sogenannte Wende hat natürlich noch viel, viel mehr. Ich versuche es mal negativ zu formulieren. Denn also ohne diese Wende hätte es keine vollständige Christianisierung des römischen Imperiums gegeben. Und dann gäbe es unser christliches Abendland einfach nicht. Wie es dann ausgesehen hätte, keine Ahnung. Ohne diese Wende keine Kaiserkrönung Karls des Großen, kein Reichskirchensystem, wie es jetzt unter den Ottonen staatstragend war oder vielleicht auch noch in der Moderne in Spanien zeitweise so war, mit allen negativen Auswirkungen natürlich auch. Ohne konstantinische Wende auch kein Investiturstreit, also dieses Ringen zwischen Kaiser und Papst um die höchste Gewalt über die Christenheit. Das begann mit Konstantin. War jetzt Konstantin eigentlich Chef in der Kirche, wie er sich ja in Nicäa gesehen hat, oder war es der Papst? Fragezeichen. Ohne konstantinische Wende auch keine Kreuzzüge, keine Inquisition, keine Verfolgung von Nichtchristen mit staatlichen Mitteln. Also diese negativen Folgen muss man schon auch nennen. Und selbst die Kriege der christlichen Konfessionen im 16. und 17. Jahrhundert hängen mit der Wende zusammen, weil sich die einzelnen Staaten jeweils mit ihrer Konfession oder die der Herrschenden identifiziert und bereit waren, sich halt für diese Konfession und ihre eigenen Machtinteressen auch militärisch zu engagieren. Mittlerweile leben wir in einer weitgehend säkularisierten Welt. Daher sind es die Verhältnisse, die in der Spätantike oder das Mittelalter und auch den Beginn der Neuzeit geprägt haben, recht fremd geworden. Aber wir dürfen uns nicht täuschen, denn auch im 20. Jahrhundert in Spanien konnte das Christentum oder der Katholizismus noch als Staatsreligion auftreten. Und den Anspruch, der hat seine Wurzeln eigentlich dann in dieser Wende. Also das ist ganz klar. Und es hat sich eigentlich erst im Zweiten Vatikanum dann auch ein bisschen verändert, das Staatskirchensystem mit der Erklärung Dignitatis Humanae, also die Erklärung über die Religionsfreiheit als echte Religionsfreiheit. Und da wurde ja massiv gestritten auf dem Zweiten Vatikanum um diese Dignitatis Humanae. Aber Gott sei Dank gab es die. Also, dass man nicht automatisch da dem Katholizismus anhängen muss. Diese einseitige Sicht von Religionsfreiheit teilt das Zweite Vatikanum nicht mehr. Alle menschlichen Personen haben das Recht auf religiöse Freiheit erstmal. Und das ist wichtig festzuhalten. Der Kaiser Konstantin starb 337. Und unter Konstantin gab es diese Gewalt an sich noch nicht in diesem Maß. Aber schon unter den Söhnen ging es dann schon los. Aber er hat halt dann doch den Nährboden bereitet, wie ich jetzt die letzten 2-3 Minuten aufgeführt habe. Zur Frage, ob die Veränderungen zur Zeit Konstantins auch Auswirkungen darauf haben, wie wir den christlichen Glauben heute verstehen, ist ja ganz klar, in diesem Jahr noch deutlicher als zuvor mit Nicäa. Viel Streit, wichtiger Streit fand da statt. Es fand eine Vereinheitlichung statt. Das Christentum hat sich geöffnet von was Abgeschlossenem in sich, das Christentum wir, hin zu einer wirklichen Weltreligion, zu einem, ja, zur Diskussion und vielleicht auch zum Dialog mit der nichtchristlichen Umwelt. Das war auch wichtig. Also aus dem eigentlich innerchristlichen wurde auch immer mehr ein Dialog mit dem nichtchristlichen. Also in der Diskussion, wie mit welchen Worten man auch schon streitet. Was jetzt da genau gemacht wurde, dogmatisch, ist jetzt hier nicht so wichtig. Aber eine Sache sollten wir vielleicht schon mitnehmen aus dieser zeitgeschichtlichen Episode. Denn der Glaube, den da gestritten wurde, ist ein geschichtlicher Glaube auch. Wir haben einen christlichen Gott, der als Geschichtsgott gesehen werden muss, weil er in die Geschichte eingegriffen hat mit Jesus. Was meine ich jetzt da genau? Diese führenden Köpfe, die da rumgestritten haben ohne Ende, und das ist auch super spannend, weil da wieder Religion und Politik ja wieder zusammengewürfelt werden, was wir uns heute auch schon nicht mehr so vorstellen können. Aber das Wichtige ist, die haben sich ungelösten Fragen gestellt zu ihrer Zeit. Die haben Theologie nicht einfach rezipiert, in der Bibel steht das und das und das, Klammer auf, geht ja auch gar nicht, weil die Bibel auch verschiedene Interpretationen zulässt, sondern selber haben sie Theologie getrieben. Sie haben Verstand gebraucht, ihren eigenen, Bildung, Kenntnis der Bibel, um offene Fragen zu lösen. Und das ist eine Aufgabe, die nicht nur in diesem 4. Jahrhundert beschränkt bleibt, sondern eigentlich zu jeder Zeit neu gestellt werden muss. Auch das können wir aus der konstantinischen Wende mitnehmen. Wir haben ungelöste Fragen bis heute, vielleicht auch ganz andere Fragen, die halt durch Wissenszuwachs in der Genetik, in der Humanwissenschaft, in der Mathematik, in der Physik einfach viel drängender wurde. Weitere Fragen, die offen sind. Und die gilt es wieder zu lösen. Und zwar wieder in unserer Sprache, mit unseren Denkkategorien. Und zwar so, dass es dennoch noch mit dem christlichen Glauben vereinbar bleibt. Und genau das war ja die konstantinische, in Anführungszeichen, Wende auf offene Fragen, in der Zeit Antworten zu finden. Und auch heute muss es Frauen und Männer in der Kirche geben, die bereit sind, solche Theologie zu treiben und Antworten auf eben neue Fragen zu finden und vielleicht alte Fragen, die neu interpretiert werden müssen.
Ich glaube, das ist im Prinzip das perfekte Schlusswort. Insofern will ich dem gar nicht mehr so viel hinzufügen. Bis auf vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns mitgenommen haben an den Hof von Kaiser Konstantin.
Sehr, sehr gern. Ich bedanke mich für die Einladung und das wirklich tolle Gespräch.
Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie auch in 2 Wochen wieder mit dabei sind für eine neue Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.